ist es natürlich auch ganz geschickt gemacht irgendwie von diesem ganzen System, dass einfach nie so viel Kappas gefühlt übrig bleiben, als dass man sich auch mal ein bisschen größer organisieren könnte und wirklich dann sagt, so, und wir haben die Kraft und wir haben die Zeit und wir haben die Möglichkeiten, jetzt wirklich auch zu sagen, wir gehen in den Systemen weiter und fordern mehr.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Nach einer Pause, kleinen Pause über die Sommerferien für mich und mit einer kleinen Überraschung, das kündige ich, glaube ich, direkt zu Beginn einmal an. Denn neben zwei tollen Gästinnen sitzt ja noch jemand, den ihr kennt. Jetzt musst du Hallo sagen. Damit
soll ich einfach
erkennen.
Hallo sagen? Ja. Ja, hallo. Mal schauen, wer jetzt direkt eine Stimme erkennt.
Genau, Chrissy ist back. Und zwar für diese Folge, weil es thematisch gut passt und ich mir gedacht habe, verrate jetzt mal noch nichts, das hören wir vielleicht gleich. Und ich mir gedacht habe, dass deine Expertise hier eine größere ist als meine eigene. Und vielleicht lehne ich mich deshalb auch ein bisschen zurück und du darfst in deine alte Rolle schlüpfen und das hier übernehmen. Wer weiß? Nein, ich bin natürlich mit dabei. Und ganz gespannt auf das Thema heute. Bevor wir dazu was sagen, ist es, glaube ich, jetzt ganz cool, wenn ihr beide, also die beiden Gästinnen heute, wenn ihr euch auch einmal kurz vorstellen würdet, damit wir wissen, wer noch da ist.
Ja, hallo. Mein Name ist Stefanie Kapp-Schöttle. Ich sitze hier gerade in Berlin. Ich lebe auch in Berlin, habe hier auch studiert, aber bin eigentlich eine Schwäbin sozusagen. Bin hier eine Exil-Schwäbin seit 20 Jahren, aber auch hier in Berlin schon, genau. Und arbeite hier als systemische Therapeutin, habe eine eigene Praxis hier in Berlin-Schöneberg, mache aber noch einiges anderes. Ich habe zusammen mit zwei KollegInnen ein Unternehmen, das heißt Deconstruct, wo wir Rassismus-Sensibilisierungs-Workshops für Fachkräfte und Führungskräfte anbieten. Genau, und habe auch noch eine Homepage gelauncht, die heißt My Urbanology. Da machen wir schwarzes Leben in Deutschland sichtbar, aber die ist schon 2018 oder so entstanden. Also so im Laufe der Zeit, genau, haben wir einige Online-Sachen einfach gegründet. Ich zusammen mit anderen, genau, oder andere zusammen mit mir, genau. Genau, und ich gebe, also wenn ich jetzt wieder springe zurück zu meiner Praxis, ich mache einmal viel Supervision für Fachkräfte, auch für psychologische Fachkräfte, aber habe eben auch Einzelklientinnen, erwachsene Personen, aber auch Kinder, Jugendliche und Familiensysteme. Genau, gerade ein bisschen reduziert wegen der anderen Unternehmungen, aber ja, mache das schon recht lange. Und ich komme eigentlich aus der, ich habe Psychologie studiert und habe 10 Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und habe dann aber 2016 bin ich zur OPRA gegangen. Das ist eine psychologische Beratungsstelle für Opferrechte rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und habe mich dann über die Jahre sehr viel damit auseinandergesetzt, inwiefern Rassismus und mentale Gesundheit zusammenhängen. Und ja, deswegen habe ich auch sehr viele Klientinnen, die genau aus diesen Gründen auch kommen, weil sie einfach damit täglich oder spezifisch auch in bestimmten Situationen konfrontiert sind und sich Unterstützung wünschen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, mein Name ist Ilja Gold. Ich lebe und arbeite in Köln, also bin auch gerade da und ich bin von Haus aus Politik- und Erziehungswissenschaftler, habe auch noch Organisationsentwicklung studiert und habe lange Zeit hier in Köln bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gearbeitet, also hier in Köln und im ganzen Regierungsbezirk. Das ist so mein Zugang. Und ich arbeite jetzt auch seit knapp 10 Jahren als systemischer Berater. Nebenher freiberuflich, das schwankt manchmal, was ein bisschen mehr und ein bisschen weniger ist. Und bin auch schon relativ lange im Bereich Aus- und Weiterbildung in systemischen Kontexten unterwegs. Also das heißt in verschiedenen Instituten bundesweit und dort eben auch spezifisch mit der Verknüpfung von systemischen Ansätzen und Fragen von Macht, Diskriminierungs- und Rassismuskritik. und mache das primär ja auch mit KollegInnen zusammen, diese Themen eben, und begleite auch Teams und im Rahmen von Beratung, aber auch von Supervision allgemein, aber spezifisch auch dann natürlich gerne zu diesem Thema oder in diesem Themenbereich. Und da sind wir ja vielleicht schon so ein bisschen beim Thema, weil es ist halt schwer, das auszuschalten oder auszublenden, wenn wir eben grundsätzlich diese Perspektiven einnehmen. Ja, und deswegen spielt das auf jeden Fall eigentlich in allen meinen Arbeitsbereichen eine große Rolle. Und ich arbeite aktuell in einem ganz anderen Bereich sozusagen angestellt. Also das ist jetzt wahrscheinlich heute gar nicht so das Thema, muss es auch gar nicht sein. Aber ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier in Köln beim NS-Dokumentationszentrum und bin dort kuratorisch tätig, mache Ausstellungen und im Bereich so von politischer Bildungsarbeit eben auch unterwegs. Genau, das sind so meine Bereiche.
Vielen Dank. Chrissy, vielleicht sagst du noch, warum jetzt diese Folge zu dir passt. Oder warum wir das nochmal so zusammengesetzt haben.
Ja, absolut. Ich freue mich sehr, dass ich heute noch einmal dabei sein kann. Und wir hatten das ja eigentlich auch immer gesagt, dass ich auf jeden Fall nochmal zu Besuch komme. Deshalb freue ich mich, dass wir es jetzt nach einem Jahr geschafft haben, das zu realisieren. Du hast mich gefragt, weil tatsächlich Beratung so eines der Themen ist, die ich in Schule schwerpunktmäßig mache. Und ich habe vor... Ich glaube, es ist jetzt, sind 4 oder 5 Jahre, habe ich auch im Rahmen, das ist natürlich explizit für Lehrkräfte gewesen, also keine systemische Beratungsausbildung, die für alle zugänglich ist, sondern ganz konkret für Lehrkräfte angeboten wird. Und die habe ich gemacht. Und unser Beratungsteam bei uns an der Schule wächst seitdem und gedeiht. Und Beratung ist eben sehr, sehr wichtiges Thema und sehr zentral im Moment. Und deshalb hast du mich gefragt, ob ich dabei sein kann.
Und dadurch wird jetzt auch schon so ein bisschen klar, worüber wir sprechen wollen oder welche Themen wir so ein bisschen miteinander auch verbinden wollen. Ich würde, bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, wie immer trotzdem bei euch erstmal nachhören wollen, woran ihr so denkt, wenn ihr an das Thema Schule denkt, in Verbindung mit dem, was ihr heute so macht, also mit eurer Arbeit, mit euren Arbeitsbereichen.
Ja, also ich danke für die Frage. Ich habe tatsächlich so 2 Assoziationen, wenn ich an Schule denke, nämlich so aus meinem beruflichen Kontext habe ich eigentlich nicht so schöne Assoziationen, nämlich dass Schule ein sehr gewaltvoller Ort ist und ich sehr viele Kinder sozusagen und Jugendliche einfach schon eine Beratung hatte, die oftmals von Pädagogen geschickt werden mit der Idee, so, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie niemanden, warst frech oder hast jemanden auf den Kopf gehauen, das ist so ein asoziales Verhalten, das dulden wir nicht, du musst jetzt mal zum Psychologen oder zum Therapeuten und mal gucken, was mit dir los ist, irgendwas stimmt halt mit dir nicht, und die dann irgendwie bei mir ankommen und dann einfach rauskommt im Laufe der Gespräche, dass die Kinder oft sehr viel Mobbing, auch sehr viel rassistisches Mobbing, oft, also in Bezug auch auf den Kontext, in dem ich arbeite, auch schon über lange Zeit erleben und erlebt haben und das aber überhaupt nicht, gar keinen Platz hat. Also diese Gewalt, die über Monate oder Jahre ausgeübt wurde, hat überhaupt keinen Platz in der Besprechung. Also deswegen für mich eben ja auch leider sehr so gewaltvoll assoziiert. Gleichzeitig habe ich nochmal meine eigene Biografie geguckt und ich glaube, deswegen mache ich das dann auch trotzdem weiterhin, dass ich auch Pädagoginnen immer wieder auch in Fortbildung in Schule und einfach in diesen Kontexten auch arbeite, weil ich selber eine sehr schöne Erfahrung gemacht habe, als da war ich vielleicht in der 8. Klasse und ein Freund, der hatte eigentlich einen Klassenfreund, hatte sich mit anderen zusammengetan und plötzlich haben die ganz viel rassistisches Mobbing betrieben und haben mich alles mögliche an Namen genannt. Und da bin ich eben auch einmal ausgerastet und habe einem eine richtig krasse Ohrfeige gegeben. Also wirklich so, dass er eine komplett rote Backe hatte und hat auch geheult und ist dann zur Lehrerin gerannt und hat gesagt, Stefanie hat mich gehauen und so. Und ich habe gedacht, jetzt kommt was weiß ich was auf mich zu. Und dann hat sie mich gefragt, was ist passiert. Und dann habe ich es gesagt, dass ich gerade ein schlimmes Wort genannt wurde, und dann hat sie aber sich total mit mir solidarisiert und hat gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist total verletzend, das akzeptiere ich hier nicht, und hat dem Jungen gesagt, dass er sich entschuldigen muss und er musste am nächsten Tag auch eine Geste umsetzen, mir was mitbringen zur Wiedergutmachung. Und das war aber alles, bevor Rassismus in den Medien war, bevor das besprochen wurde. Das war einfach wirklich so, einfach eine richtige Entscheidung getroffen, klares Bild von Recht und Unrecht gehabt und eine ganz klare Position bezogen. Und das ist das, was mich auch stärkt in meiner Arbeit, dass neben all dem Wissen, das ich transportiere, Studien hin und her, die braucht man ja immer, um zu sagen, es ist wirklich relevant. Aber eigentlich hoffe ich immer darauf, dass die Menschen wieder an den Kern ihres Verständnisses von Gerechtigkeit kommen und wirklich auch sehen, ja, dass das auch Kinder sind und junge Kinder, und die brauchen Anleitung und Führung und eine klare Positionierung. Und dann ist da auch viel möglich, dann auch im Klassenkontext noch. Also sowas ist da auch nie wieder passiert. Und das war ein ganz wichtiger Moment, auch für mein Leben, auch für mein weiteres Leben. Ich habe sehr viele Klientinnen, die in den 20ern sind und die ähnliche Situationen erlebt haben, die keine Solidarität durch die Pädagoginnen erfahren haben und die das einfach nie verkraftet haben. Also dieses, dass niemand zu ihnen gestanden hat, dass sie alleine waren, obwohl sie benannt haben, dass sie solche Erfahrungen gemacht haben. Und das heißt, dieser eine Moment hat für mich wirklich einen ganz großen Richtungswechsel in meiner Biografie auch mit verursacht.
Danke.
Ich hatte auch so ein bisschen jetzt gerade natürlich auch Zeit, während ich zugehört habe und mir auch im Vorhinein auch Gedanken gemacht. Was kann ich eigentlich zur Schule sagen und was sind eigentlich so meine Bezüge dazu? Und ich glaube, ich habe da auch ein sehr ambivalentes Verhältnis. Sicher, ich habe auch schöne Erfahrungen gemacht in meiner eigenen Schulzeit, also wenn ich jetzt so für mich zurückblicke. Und ich hatte gleichzeitig auch für mich immer so das Gefühl, dass gerade so gesellschaftliche Themen, also ich bin auch in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, zwar jetzt nicht im Schwäbischen, sondern in Karlsruhe. Ich hatte aber da immer das Gefühl, dass so gesellschaftliche Fragen in größeren Kontext nie wirklich eine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das an unserer Schule lag, ob das an der Stadt lag, ob das am Bundesland lag, ne, das kann, oder an der Zeit einfach, weil das damals einfach noch nicht so war, vielleicht wie es heute ist. Das mag ich gar nicht beurteilen. Aber für mich hat da immer sehr viel gefehlt an gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu ganz unterschiedlichen Themen. Also gerade wenn ich jetzt auch mir anschaue, in welchen Kontexten und auch Arbeitskontexten ich heute so unterwegs bin. Und das war da nie so groß Thema. Und das war was ich da auch, glaube ich, vermisst habe. Gleichsam auch jetzt beispielsweise Themen wie Diskriminierung oder auch Fragen von, wer ist eigentlich hier im Raum und sind wir alle gleich hier im Raum? Und natürlich aus so einer sehr positiv deutenden Richtung sagen ja immer ganz viele, ja, wir sind ja alle gleich hier und das ist ja immer ganz schön und toll und so. Aber wir wissen ja durch unterschiedlichste Erfahrungen, dass dem ja nicht so ist, weil ja vieles einfach sozusagen nicht benannt ist, was da ist. Und das sind Dinge, da habe ich mir erst sehr viel später auch Gedanken darüber gemacht in Bezug auf meine eigene Schulzeit sozusagen, weil da einfach viele Dinge auch waren, die ich gar nicht so wahrgenommen habe. Ich auch selber, ich bin als weiß gelesene Person und trotzdem mit einem familiären Migrationshintergrund, wie man sagen würde. Ich finde den Begriff sehr schwierig, da kommen wir vielleicht heute nochmal drauf. Also mit einer familiären Migrationsbiografie nenne ich es jetzt mal. Und habe da aber eigentlich nie groß erfahren, dass ich irgendwie verandert worden bin oder nicht dazugehöre oder ne, irgendwie besonders gemacht worden bin in irgendeiner Form. Und gleichsam habe ich aber gemerkt, dass mich bestimmte Themen irgendwie immer noch mal mehr oder anders interessiert haben, vielleicht als andere. Warum auch immer das so ist, ja, I don't know. Das kann ich jetzt auch aus der zeitlichen Perspektive nicht mehr so sagen. Aber das ist so ein Punkt, wenn ich das zusammenbringe mit den Dingen, die ich heute so mache, in der Retrospektive eben. Und der andere Bereich oder der andere Punkt sind natürlich, sage ich jetzt mal, meine Erfahrungen, die ich als Person gemacht habe, also an Arbeitserfahrungen, wenn ich mit Schulen gearbeitet habe. Das ist jetzt gerade ein bisschen weniger. Das war beim Zeiten der, als ich noch bei der mobilen Beratung war, sehr viel mehr. Und da halt auch wirklich so die komplette Bandbreite erlebt habe. Ne? Also wirklich auch, und ich habe da primär mit den Lehrkräften oder auch SozialpädagogInnen, BeratungslehrerInnen und so weiter gearbeitet, weniger mit den SchülerInnen direkt. Und da auch einfach so diese komplette Bandbreite zu erleben von einzelnen Personen, denen, die wirklich was wollen, ja, die auch hinterher sind, denen auch diese Themen wichtig sind, die nochmal einen anderen Blick auch oder unterschiedliche Blicke auf ihre SchülerInnen und das ganze System Schule haben. Und dann aber auch eben viele, bei denen das halt nicht so ist und dadurch auch häufig eine Vereinzelung von den Menschen stattfindet, die gerade diese Themen wie Diskriminierung oder Rassismus im Speziellen oder Antisemitismus eben adressieren wollen als Themen in der Schule. Und erstmal auch unabhängig davon, ob sie selber entsprechende negative Erfahrungen machen oder nicht, aber einfach diese Vereinzelung in diesen Themen. Und das fand ich immer sehr, ja, sehr schwierig, auch für die Menschen und da auch irgendwie zu beraten und auch einen Umgang damit zu finden, wie auch die Personen als ja Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, oder MitarbeiterInnen in diesen Systemen auch irgendwie sein können. Und jetzt mal auch mal ganz noch nicht davon zu sprechen, was das dann wiederum für Auswirkungen auf SchülerInnen hat und so weiter und so fort. Na, also das sind so meine Assoziationen oder Gedanken, die ich so erstmal an Schule habe. Ja.
Vielen Dank. Ich mache mir schon so nebenbei Notizen und ich glaube, da stecken jetzt schon so viele Anknüpfungspunkte für uns drin. Vielleicht wäre das an der Stelle ganz interessant, um so ein bisschen so einen Übergang zu schaffen, wie eigentlich vielleicht auch so der Status quo in Schulen aussieht oder was es eigentlich heißt, so als Beratungslehrerin tätig zu sein oder im Feld der Beratung in Schule tätig zu sein. Ein bisschen was von dir, Chrissy, zu hören, wie so diese Ausbildung aussah, ohne jetzt direkt natürlich irgendwie zu sagen, das ist überall bei uns so, ne? Also, oder das ist überall in allen Schulen in Deutschland so. Die Ausbildung ist immer gleich und so. Wir wissen, dass das immer sehr unterschiedlich ist. Aber dann hätte man vielleicht so ein bisschen so Herausforderungen und Chancen, die man vielleicht aus so einer Innenperspektive da sieht oder die du vielleicht auch so erkannt hast, weil du dich ja auch mit beidem auseinandersetzt. Also einmal mit Diskriminierungskritik und den Bereichen, die jetzt auch schon so ein bisschen auch defizitorientiert, das man mir auch immer so ein bisschen angesprochen hat und gleichzeitig aber auch dieser großen Motivation als Beratungslehrerin zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall kann ich sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, für alle Zuhörenden ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass Beratung nicht nur den BeratungslehrerInnen zufällt, also den Lehrkräften, die jetzt ganz speziell eine Ausbildung dafür gemacht haben, sondern das ist ein Kernarbeitsfeld für alle Lehrkräfte. Und das ist auch so definiert und das sollte auch in der LehrerInnenbildung quasi verankert sein, also auch schon im Referendariat und auch schon im Studium und im Praxissemester. Also dieses Beratungsfeld ist sehr, sehr groß. Es gibt sehr viele Beratungsanlässe. Und sicherlich würde man sich wünschen, um direkt bei der Defizitorientierung zu bleiben, dass es da natürlich auch von Anfang an Trainingsmöglichkeiten gibt und natürlich auch diese verschiedenen Beratungsfelder eröffnet werden, die gehen halt eben über dieses typische Beratungsgespräch im Sinne von individuelle Förderung oder Notenberatung weit hinaus. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche AnsprechpartnerInnen für Beratung in Schule. Das heißt, wir haben einmal die SchülerInnen, die beraten werden. Ganz, ganz häufig sind es aber eben auch Eltern, die beraten werden möchten tatsächlich. Also da ist gar nicht so dieses klassische Elterngespräch, was ich führe aus der Perspektive einer Lehrkraft, weil ein Konflikt, ein Problem besteht, sondern Eltern kommen sehr, sehr häufig auf uns zu und versuchen uns mit ins Boot zu holen. Und da kann man sich vorstellen, dass es dann oft auch ein sehr, sehr weites Feld, was eigentlich über die Kompetenzen von Lehrkräften auch weit hinausgeht. Genau, und diese Beratungsausbildung, die ich gemacht habe, die wird zumindest in der Bezirksregierung Köln, ich vermute aber, dass das überall so verankert ist, vom Schulpsychologischen Dienst gemacht. Und die ist so konstruiert gewesen, dass eine Psychologin, die eine Trainerin war, und eine Lehrkraft, die eine sehr erfahrene Beratungslehrerin gewesen ist, die andere, und die haben das zu zweit gemacht. Und immer wieder auch ExpertInnen aus dem psychologischen Dienst für bestimmte Themenfelder eingeladen. Und da gibt es tatsächlich das, was sonst vorher so schmerzlich vermisst wird, nämlich, dass man tatsächlich in bestimmte Fallbeispiele reingeht und Beratungssituationen durchspielt und auch mit tatsächlichen Fällen in Anführungszeichen arbeitet. Was für mich damals super hilfreich gewesen ist. Ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Muss aber auf der anderen Seite sagen, aus der diskriminierungskritischen Perspektive tut das richtig weh, denn die kommt nicht vor. Also es gibt diese Sensibilisierung in dieser Ausbildung einfach nicht. Es gab ein Modul, das nannte sich interkulturelle Beratungsanlässe. Und das, was quasi, ihr ahnt es schon, was quasi thematisiert worden ist in diesem Modul, sind solche Dinge wie, dass man sich quasi darauf einstellen muss, dass es eventuell eine Sprachbarriere gibt. Und dann es vielleicht sinnvoll sein könnte, dass eine Dolmetscherin bei dem Gespräch dabei ist. Oder dass man sich im Vorhinein klar macht, dass die Person, und da möchte ich jetzt auch nicht die Begriffe wiederholen, die da gefallen sind, die mir gegenüber sitzt, eine Migrationsbiografie beispielsweise hat und dass das etwas macht mit der Person und vielleicht auch mit dem Gespräch und dem Anlass und so weiter. Aber das sind also weit entfernt von dem, was man sich eigentlich wünschen würde und was einfach auch offenkundig ist in einer postmigrantischen Gesellschaft. Und einfach, wenn man in Schule guckt und sich die SchülerInnen anguckt und die Schulgemeinschaft, dann ist eigentlich klar, dass es da tiefergreifende Sensibilisierungsmechanismen geben müsste, die da zum Tragen kommen. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu viel vorwegnehme. Nicole, erinnerst du dich daran, dass wir ganz am Anfang, das ist also jetzt wirklich schon ewig her, uns auch beim Schulpsychologischen Dienst erkundigt haben und nachgefragt haben zu dem Thema, jetzt speziell in Köln. Und ich glaube, das war, wann muss das gewesen sein, 2022.
Das war der erste Jahrestag zu Hanau. Da haben wir mal beim Schulpsychologischen Dienst nachgefragt, ob es eigentlich eine Form von Beratung für Lehrkräfte gibt oder ein Angebot, wie man mit diesem Jahrestag in der Schule und dann natürlich darüber hinaus mit generell Gedenktagen oder Jahrestagen, die eben nicht, da gehen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit, aber die eben vielleicht auch nicht zur etablierten sogenannten Erinnerungskultur zählen, ob das immer so läuft in Schule, sei auch nochmal dahingestellt. Aber das war so ein bisschen der Anlass, dass wir uns so im Gespräch selber gefragt haben, gibt es da eigentlich Beratung für Lehrkräfte? Also gibt es da irgendwas Offizielles, wenn man weiß, in meiner Klasse oder in meinem Kurs spielt das eine große Rolle und ich habe selber vielleicht das Gefühl, dass meine Kompetenzen da nicht so ganz ausreichen oder so, oder ich einfach ein Beratungsangebot bräuchte. Und ja, das nur nochmal, was es genau war. Und du kannst mir sagen, was dabei rumgekommen ist.
Ja, wir haben eine sehr nette Antwort-Mail bekommen auf diese Frage von einer Lehrkraft, die in diesem Moment, einen Monat vorher, glaube ich, ist das gewesen, beim Schulpsychologischen Dienst angefangen hat, um dieses Arbeitsfeld zu erschließen. Mit einer halben Stelle. Das war damals die Antwort. Genau.
Und der Hinweis darauf, dass sollten wir irgendwas erarbeiten, könnten wir genau. gerne ja, in Kontakt stimmt. bleiben. Ja. So. Und ich glaube, da klingt jetzt schon so einiges mit, ne? Also ein bisschen so der Reality-Check. Und klar ist es so, dass wir nicht nur irgendwie auf die Sachen schauen wollen, die dann vielleicht nicht so gut laufen, aber wir wollen uns das Ganze ja auch ein bisschen so systemisch anschauen. Und ihr als Expertinnen könnt ja teilen, warum es eben so wichtig ist oder erklären, warum es eben so wichtig ist, dass diese Themengebiete eben nicht getrennt voneinander funktionieren können. Also das oder funktionieren sollten. Das ist ja irgendwie so ein bisschen der entscheidende Punkt, ne? Ilja, du hast gerade auch schon angesprochen, dass es eben, also du oft wahrnimmst, dass dann so eine Vereinzelung stattfindet und die einen, ich überspitze das so ein bisschen, dann auch in Schule oder in diesen oder generell in pädagogischen Bereichen sind dann die bekommen irgendwie so ein bisschen das Hütchen aufgesetzt. Ihr seid jetzt die für Beratung zuständig sind oder die sich um, ich nenne es jetzt mal, psychologische Probleme mit kümmern und dann wissen, wo man, also wie man irgendwie diese Gespräche führt und das Lernen und so weiter. Und dann wiederum die sich vielleicht als Antidiskriminierungsstelle, ich mache es jetzt auch bewusst in Anführungsstrichen, in der Schule etabliert haben, wieder in Anführungsstrichen, und die dieses Hütchen aufgesetzt bekommen und dann immer wieder so eine Vereinzelung stattfindet. Und ihr habt ja eben auch schon gesagt, dass ihr Organisationsberatung macht, also oder zumindest auch in diesen Bereichen arbeitet und da ja genau diese Fragen eine Rolle spielen. Also wie kriegt man eigentlich ja die Bedeutung oder die Wichtigkeit der Verbindung dieser Dinge in Organisation und damit vielleicht auch in Schule rein? Also wie sollte es laufen oder was wären so wichtige Ankerpunkte, wenn man darüber nachdenkt? Das ist jetzt ein Riesenthema. Wo genau ihr anfangen wollt, weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, so wir haben jetzt so ein bisschen so einen Rahmen abgesteckt, worüber wir sprechen können. Und ein bisschen würde ich euch auch den Freiraum lassen, da jetzt so zu schauen, in welche Richtung es geht.
Genau, also ich meine, wir sind uns ja alle klar im Klaren darüber, dass das hier jetzt natürlich keine abschließende Veranstaltung ist, thematisch sozusagen, und wir das sicherlich nicht alle Aspekte, die wichtig sind, hier gleichermaßen bedienen können oder benennen können. Aus meiner Sicht würde ich sagen, ist erstmal grundsätzlich das Problem heute noch, und das hat nicht nur was mit Schule zu tun, sondern das hat generell was mit Gesellschaft, mit Organisationen, mit Orten der Vergemeinschaftung, wie auch immer wir das jetzt benennen wollen, ja, zu tun, dass wir, wenn es um das Thema Diskriminierung aber ich rede jetzt erstmal einfach weiter von Rassismus an der Stelle, dass wir in der Regel, wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir über Rassismus auf einer individuellen Ebene. So, das ist das, was passiert. Und da ist aber mir immer ganz wichtig, wir sprechen auf Rassismus auf einer individuellen Ebene häufig von in der Idee der Person, von denen das ausgeht. Weil spannenderweise sprechen wir selten von dem, was eigentlich Rassismus mit Menschen macht, die davon negativ betroffen sind auf einer individuellen Ebene. Also nochmal Stichwort Rassismus und psychische oder mentale Gesundheit und so weiter. Aber da kann Stefanie bestimmt noch ganz, ganz viel noch dazu sagen. Aber wir haben, wenn wir uns das anschauen, häufig die Idee davon, dass wir sozusagen ein in irgendeiner Form falsches Verhalten, es häufig Einzelfälle sind, dass das nichts ist, was quasi vielleicht mit dem System zu tun haben, die da drumherum sind, und schon gar nicht quasi mit den, sagen wir mal bei Schule, bei den Lehrkräften, die alle quasi da eben arbeiten und alles gute Menschen sind. Ich mache das jetzt extra so ein bisschen salopp, ja, und die Ironie soll da durchaus auch rausgehört werden, weil aus meiner Erfahrung, wir es genauso in Schule wie woanders auch, wir bei der Thematisierung von Rassismus ist einfach ganz, ganz häufig mit einer Dethematisierung gleichermaßen zu tun haben. Ja, also selbst wenn Menschen eingeladen werden, auch von externen zum Thema Rassismus oder Diskriminierung etwas zu sagen, ist gleichzeitig der Druck oder der Drang auch ganz spürbar an vielen, vielen Stellen, dass man es eigentlich doch nicht so wirklich besprechen will. Und vor allem dann, wenn man eben auf sich selber schaut. Und ich meine, wir reden jetzt heute, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen weiter gesellschaftlich. Manchmal fragt man sich, in welche Richtung. Aber sowas wie, dass es sowas wie Privilegien gibt, dass es sowas wie vielleicht auch so Abwehrmechanismen gibt, warum Dinge nicht thematisiert werden, das ist jetzt nicht was ganz Neues. Ja, da wird ja schon länger drüber gesprochen. Die Frage ist halt auch immer, hört man den Leuten zu, die darüber sprechen? Das ist ja auch wieder eine Frage von Machtverhältnis. Da ist es, oder aus meiner Erfahrung eben häufig so gewesen, auch gerade in Schule, dass die Menschen, die das nicht besprechen wollen, die das eher dethematisieren wollen, die eher versuchen, strukturelle Probleme quasi auf eine individuelle Art und Weise runterzubrechen und dort lösen zu wollen, dass die häufig die Lauteren waren, als die Leute, die gesagt haben, hey, okay, wir sitzen jetzt hier zusammen, wir wollen jetzt darüber sprechen und wir schauen jetzt mal wirklich an, was machen wir hier eigentlich in den Kontexten, wo könnte es bestimmte Stellen geben, die wir uns auch ganz selbstkritisch anschauen müssen, und so weiter und so fort. Und dass da auch häufig innerhalb, zum Beispiel von einem Schulkollegium, auch durchaus in den krassesten Fällen, die ich jetzt erlebt habe, durchaus auch wirklich so zu einer Art Angstregime gekommen ist, dass Leute sich auch in Workshops oder auch in Begleitung nicht getraut haben, etwas gegen die Menschen zu sagen, die das halt runtergespielt haben oder völlig abgetan haben. Ja, und das hat natürlich auch ganz viel so mit Gruppendynamik und Fragen von, wie funktioniert eigentlich so ein Lehrkräftekollegium und wie kommt man eigentlich da überhaupt rein? Und also, ne, wir können das auch wieder ganz groß machen. Aber das sind, glaube ich, viele Zusammenhänge. Und vielleicht noch ein letzter Punkt an der Stelle. Mich wundert es überhaupt nicht, dass im Rahmen von zum Beispiel Ausbildung von Beratungslehrkräften das nicht vorkommt. Es kommt ja nicht mal in den Beratungsschulen selber drin vor. Also, ne, ich kann jetzt auch primär nur für das System, für den systemischen Kontext sprechen. Wir können die Anzahl der Institute in Deutschland an einer Hand abzählen, die das Thema Macht- und Rassismuskritik beispielsweise in irgendeiner Form curricular verankert haben. Klar, es gibt manchmal ein zusätzliches Seminar oder es gibt einen Wahlbereich, aber das kennen wir ja auch von Unis oder von anderen Sachen. Aber wo man sagt, nee, das ist ein Bestandteil unserer Ausbildung, dann kann man immer noch fragen, wie viel und wie viel Raum kriegt das, klar. Aber erstmal anzuerkennen, das ist was, was genauso dazu gehört, wie viele, viele andere Kontextfaktoren auch für Beratung oder Therapie. Das findet da ja auch kaum statt. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass das da nicht drin vorkommt. Und ist, glaube ich, ein Aspekt, und das sagen ja ganz viele Leute und wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viele Menschen, die hier in dem Podcast vor uns gesprochen haben, dass diese Themen einfach in alle möglichen Ausbildungen reinkommen müssen, um das sozusagen auch als Thema zu normalisieren.
Werbung. Ja, richtig gehört. Diese Folge wird gesponsert von Care Deutschland e.V. Care und das Kiwi-Programm habt ihr bereits in meiner gemeinsamen Folge mit Ara Stielau kennengelernt. Es war Folge 73 und hier nochmal ein kleiner Reminder. Ihr seid Lehrkräfte und auf der Suche nach einem spannenden und kostenlosen Workshop, der sich mit Vielfalt und Begegnung in unserer Gesellschaft beschäftigt und eure Klassengemeinschaft in ihrem Zusammenhalt stärkt? Dann schaut euch doch mal das Kiwi-Programm von Care Deutschland an und bucht einen kostenlosen Workshop, bei dem die TrainerInnen zu euch an die Schule in eure Klassen kommen. Ihr könnt euch aber auch selbst fortbilden. Das Kiwi-Programm bietet nämlich auch kostenlose Fortbildungen für Lehrkräfte an. In diesen erhaltet ihr praxisnahes Wissen zu transkulturellem Lernen und Diversitätssensibilität. Und das ist richtig, richtig cool, außerdem fördert Care auch Schulprojekte, die sich mit dem Thema Vielfalt beschäftigen, mit bis zu 400 Euro und das super niedrigschwellig. Bisher wurden beispielsweise die Produktion eines Rap-Songs, Street-Art-Projekte, ein interkulturelles Kochbuch, Theaterstücke und neue Bücher für die Schulbibliothek gefördert. Alle weiteren Informationen und Links zum Kiwi-Programm und zur Schulprojektförderung findet ihr in den Shownotes.
Kann ich nur vollstens zustimmen. Ja, das ist schon super toll gerade skizziert. Also diese aber strukturellen Rahmenbedingungen dazu. Ich habe mir noch ein paar Stichpunkte dazu gemacht, weil ich oft merke, wenn wir mit Pädagoginnen oder Personen aus der sozialen Arbeit im Schulkontext zusammenarbeiten, dass da wirklich viele Personen sind, die sich wirklich engagieren wollen, also die wirklich lernen wollen, die wirklich unterstützen wollen, dass aber die strukturellen Ressourcen einfach so minimal sind. Also wird da wirklich mal so ein Fachtag, wo dann jeder irgendwie gefühlt 2 Stunden irgendeinen Kurs kann und dann gibt's aber lange nichts mehr und es gibt für intensivere Beratungsprozesse, also auch in Berlin sehe ich das, weil mein Kollege sehr intensiv mit Schulen zusammenarbeitet. Das ist ein riesen Vorlauf, bevor sich einzelne Schulen im Rahmen sozusagen von wir probieren was Neues aus, sozusagen sich dazu entscheiden und dann Mittel besorgt haben und dann immer noch die Ressourcen immer noch zeitlich und auch finanziell sehr, sehr gering sind. Aber dann gibt es so einzelne Schulen, die das sozusagen als Projekte umsetzen, diese Aspekte mit einzubeziehen. Aber das überhaupt, auch wenn quasi Personen Widerstände haben und sagen, ich habe, ne, es geht ja auch viel um Angst, um viel diese Schuld-Idee von, ich mache was falsch und dann soll ich noch mehr und da, da, da. Also es ist sehr viel Überforderung auch drin und teilweise kann ich es tatsächlich auch nachvollziehen. Natürlich spielen da auch viele Mechanismen, wie er ja schon gesagt hat, von Abwehr und was ist überhaupt so der Common Sense auch über diesen ganzen Themenkomplex. Aber es spielt auch viel eine Überforderung eine Rolle, eine Idee von, ich mache was falsch und jetzt soll ich noch mehr machen, obwohl ich schon so viel mache. Und so, um all das abzufangen, was emotional in diesen Abwehrstrategien sozusagen auch hochfloppt, bräuchte es einfach viel mehr sozusagen zeitliche Ressourcen, um eine gemeinsame Vision auch zu entwickeln für das ganze System. Weil es geht ja ganz viel darum, was falsch läuft, was Menschen falsch machen. Und oftmals fehlt wirklich die Idee davon, es geht gar nicht darum, was du alles falsch oder was es ist, sondern es geht darum, was kann es eigentlich für uns bringen? Was ist die Vision? Was könnte es verbessern für uns als Lehrkräfte, für alle, die in diesem System arbeiten, für die Kinder, Jugendlichen. Also, und diese Vision wird gar nicht oft geboren, weil wir noch so in dieser defizitorientierten Perspektive hängen und um alles gekämpft wird sozusagen die ganze Zeit und auch um jede kleine Ressource. Und das ist, finde ich, was wo ich oft denke, so, wenn da einfach nichts aufgemacht wird in puncto, wir wollen was verändern, verbessern, weil wir das und das sehen am Ende des Tunnels, dann werden natürlich auch keine Ressourcen zur Verfügung gestellt und dann wird sich auch keine Zeit genommen. Und ja, also das ist mir nochmal so gerade aufgefallen oder wieder ins Gedächtnis gekommen, dass ich das sehr oft denke, dass es einfach auch diese Zeit und diesen Raum nicht gibt, um überhaupt auch eigene Widerstände zu überwinden, um überhaupt zu sehen, wofür das Ganze.
Und vielleicht, also direkt, wenn es noch so eine Sache, die mir jetzt noch kam, weil es ja auch vorhin schon mal gesagt wurde, auch diese Perspektiven zum Beispiel von Interkulturalität und sowas, warum das ja auch so eine lange Zeit so gut funktioniert hat für viele, ja, ist es ja auch, also aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung ist es ja auch zu sagen, weil ich mir dann eben bestimmte Dinge, die ich auch in meinem Alltag vielleicht als problematisch empfinde und aber keine anderen Erklärungsformen dafür habe, da werde ich gut abgeholt, wenn ich, sage ich mal, sehr stark kulturalisierende Ansätze habe, die mir auch ein vermeintlich objektives Wissen über XY vermitteln, weil ich da gut anschließen kann. Ja, also und ich meine, es gibt auf jeden Fall, also ich persönlich, ich bin ein großer Kritiker von interkulturellen Ansätzen und alles, was da mit zu tun hat. Ich sage aber auch ganz klar, natürlich gibt es Menschen, die sagen, sie arbeiten interkulturell oder transkulturell oder wie auch immer und haben natürlich machtkritische Perspektiven da drin und rassismuskritische Perspektiven. Natürlich gibt es das. Aber aus meiner Sicht ist es eben doch häufig so, dass gerade durch so verengende Perspektiven, indem wir Dinge mit Kultur versuchen zu erklären, wir ganz, ganz viele andere Kontexte und Faktoren, die super wichtig sind, plötzlich außen vor lassen, weil es auch häufig, nochmal Stichwort Zeit, leichter ist und schneller abgreifbar ist. Mhm. Ja, und wenn ich aber diese kulturellen Boxen nicht ticken könnte, dann würde ich mir ja wahrscheinlich auch die Arbeit machen, tiefer reinzugehen und zu überlegen, an was könnte das jetzt hier liegen? Ja, also wenn es jetzt nicht um rassifizierte Menschen geht, um es jetzt mal ganz grundsätzlich so zu sagen. Ja, also nochmal, um das von vorhin einzubringen, ich als Person mit definiertem Migrationshintergrund gehöre sicherlich nicht zu den AdressatInnen von interkulturellen Angeboten, weil ich nicht so gelesen werde. Ja, und da sehen wir ja schon, um was es eigentlich geht.
Genau. Absolut. Und wenn ich da noch quasi den Kreis schließen darf, was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, sind so mehrere Begrifflichkeiten. Und zum einen ist das so ein sehr, sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, was viele Lehrkräfte haben. Im Sinne von, der Alltag in Schule ist komplex genug, die Anforderungsbereiche sind riesig, man muss so viele Entscheidungen treffen. Und das, Ilja, was du gerade entworfen hast, diese Kategorisierungen, die helfen natürlich, ne? Das ist eine krasse Vereinfachung. Und das Schlimme ist, dadurch, dass wir ja alle so abgerichtet sind in diesem System, weil wir alle aus diesem System kommen, wir sind alle zur Schule gegangen und diese Reflexion über Machtverhältnisse, die ist so jung, dass wir ja im Prinzip uns schon an den schlechtmöglichsten, wie soll ich sagen, Weg durch Bildung zu gehen, alle gewöhnt haben. Es ist auch für SchülerInnen oft so, dass sie sich einfach fügen. Und das langsam aber sicher wandelt sich das. Es kommt sehr viel von SchülerInnen, es wird immer mehr eingefordert. Das wiederum führt natürlich dann zu Reibungspunkten. Dann kommen die ganzen Verdrängungs- und Abwehrmechanismen. Und was ich zu Stefanie noch sagen wollte, zum Thema Vision, was ich total wichtig finde, weil es ja ein ganz motivierender Faktor ist, dahin zu gucken, was könnte sein und für wen würde es etwas verändern und was würde es auch für mein eigenes Verhältnis zu meinen SchülerInnen, für meine persönliche Weiterentwicklung, aber vor allem eben für den Lernerfolg auch der Kinder. Dafür ist Schule ja auch verantwortlich. Also aus dieser Perspektive das zu denken, wäre ja auch irgendwie schön. Ich glaube, dass das nicht passiert. Auch der Grund sind nicht nur Ressourcen, sondern es liegt auch daran, dass wir quasi immer Löcher stopfen. Und es gibt immer wieder Lehrkräfte, die fangen das als Einzelpersonen in Schule auf und die SchülerInnen wenden sich ganz speziell dann an diese Lehrkräfte, weil sie wissen, okay, da ist ein offenes Ohr, da stoße ich nicht oder muss ich mich nicht erstmal erklären, ich muss nicht erstmal beweisen, sondern ich darf einfach sprechen. Und dann kommen natürlich auch Beschwerden über andere Lehrkräfte, Konflikte zwischen SchülerInnen und all das kommt da auf den Tisch. Und das wird dann individuell verarztet und dann wird ein Pflaster drauf geklebt. Und das ist auch sehr gut, dass es überhaupt so ist, dass diese Personen Schule für SchülerInnen jetzt gerade zur Verfügung stehen. Aber das ist auch ein Grund, warum wiederum andere Personen, die in Schule tätig sind, gar nicht in diesen Zugzwang geraten, sich quasi auf den Weg zu begeben, sich mit diesen also diskriminierungskritischen Themen auseinanderzusetzen. Weil die SchülerInnen und die anderen KollegInnen so Wege dran vorbeigefunden haben, um ihren Alltag bestreiten zu können. Also auch das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, solange das in Schule oder in Bildung ganz allgemein nicht top-down zum Thema gemacht wird, obwohl es teilweise ja benannt ist, ne, im Kompetenzrahmen, in Lehrplänen, ist es nicht so, dass diese Begriffe da nicht fallen, aber es wird eben nicht in die Praxis eingeschrieben, warum auch immer. Und ich glaube, solange das nicht passiert, wird es ganz viele KollegInnen geben, die sich einfach nicht bewegen müssen und es deswegen auch nicht tun, weil es sie persönlich nicht betrifft.
Genau, und also das ist also, wenn ich an meine Fortbildung denke, dann denke ich oft daran, dass wir dann irgendwann auch die Frage stellen, weil ja ganz viele Organisationen, Unis und Co. Buchen uns ja sozusagen mit der Idee, sensibilisierter zu werden und irgendwie andere Strukturen aufzubauen. Gleichzeitig merke ich immer wieder, dass dieses Warum, also dass dieses Warum wollen wir das eigentlich, wird oft nicht ehrlich gefüllt. Und das ist das Allerschwerste, weil du gerade gesagt hast, die kommen nicht in die Pötte, weil sie selber einfach nicht betroffen sind und merken auch, ja, läuft ja auch so. Und das meinte ich eben vorher mit Vision. Es müsste eben viel mehr daran gearbeitet werden, ein tieferes Gefühl dazu bekommen, dass man wichtig ist in diesem ganzen Prozess, also auch in der Rolle der Lehrkraft überhaupt wichtig zu sein, auch wichtig zu sein für die Gesellschaft, für Veränderungen, die hier stattfindet im positiven Sinne. Und das geht, und das ist ja im Grunde eigentlich ganz viel Arbeit, mit jedem Potenzial, also menschlichem Potenzial an Ideen über sich selbst. Was kann ich hier eigentlich bringen? Was will ich einbringen? Ich bin Teil von Gemeinschaft. Und das meine ich, da ist oft so viel Lücke dazwischen. Zwischen dem ist, es gibt ganz viel, was Personen alles tun sollen und leisten sollen, aber ganz wenig Liebe. Also, das meinst du ganz banal sagen, ja, ganz wenig Liebe da drin zu fragen, bin ich wichtig? Und warum bin ich wichtig? Was? Und ich kann diesen Einfluss haben oder diesen Einfluss haben. Und das finde ich eigentlich das Schöne bei den Fortbildungen, die intensiver sind. Und deswegen habe ich auch vor auf die Ressourcen, wenn nämlich die Ressourcen da sind, dann entwickelt sich oft, egal wie viel Protest und Widerstand vorher war, oftmals die Idee davon, ich muss nicht alles auf einmal und es muss nicht überfordern sein, sondern wenn ich eine Idee davon habe, warum ich wichtig bin darin und warum das überhaupt Sinn macht, wenn ich das wirklich verstanden habe in so einer Tiefe, dann wird es auch nicht mehr nur als Zusatzaufgabe begriffen. So, ne? Das ist so ein ganz banales Beispiel. Das ist so wie, wenn ich meinen Kindern erkläre, sie sollen aufräumen. Wenn ich ihnen nur sage, sie sollen aufräumen, ist es so, kein Bock, räumt kein Mensch auf. Aber wenn sie zum Beispiel verstehen, meine Tochter ist 7, wenn die versteht, ich finde meine Puppenanziehsachen besser, wenn ich aufgeräumt habe und dann kann ich mit meiner Freundin viel schneller anfangen zu spielen. Also wirklich ein intrinsisches Motiv zu finden. Und ich fühle mich dann auch total wohl, wenn es schön aussieht. Mein Zimmer, die sagt dann auch manchmal jetzt, Mama, ich habe aufgeräumt, ist echt voll schön, ist gemütlich und so. Also diese Idee davon, nicht nur jemand hat geschimpft, jemand hat gesagt, du reichst nicht, du musst besser, sondern diese Idee von, boah, ich kann das, ich habe die Kompetenz dazu, ich kann wirklich durch kleine Aktionen, die ich einbauen kann, in meinem Alltag schon Erfolge erzielen. Das ist so ganz, ganz plain an der Basis angefangen. Und ich finde, dafür fehlt einfach wirklich fehlen die Ansätze, zu gucken, wie kann man da Menschen eigentlich erreichen. Und auch gerade, ich sehe es auch gerade bei älteren, oftmals älteren Pädagoginnen oder älteren Personen, auch in Organisationen und Betrieben, die sich auch oft eben altersdiskriminiert fühlen, das Gefühl haben, ich verstehe vieles, im Grunde ne, so eine Angst, ich werde ausgeschlossen, weil ich soll jetzt alles Mögliche neu lernen und es überfordert mich. Und dann aber auch zu verstehen, nee, das ist was Gemeinschaftliches und es ist wichtig, was du mitbringst. Und ne, also überhaupt Menschen wieder einfach wirklich zu integrieren und alle Perspektiven auch gelten zu lassen, aber dann gemeinsam sowas draus zu entwickeln. Dafür fehlt einfach wirklich so eine Idee, dass wir das wollen, also dass wir so einen gemeinschaftlichen Wunsch haben, was zu verbessern und gut zu machen.
Ja, und vielleicht da noch, also ich glaube auch, dass es ist eigentlich gar nicht, also jetzt mal, das hört sich jetzt auch so wieder so ein bisschen an, aber es ist auch gar nicht so schwer, auch da eine Verbindung, auch eine sinnhafte Verbindung herzustellen im Kontext Schule. Na, ich glaube, es wurde vorhin schon mal gesagt, aber diese Idee von, naja, warum gehen Menschen in die Schule? Es gibt unterschiedliche Gründe, die meisten, weil sie es müssen, die anderen, weil sie irgendwie Geld dort verdienen, jetzt mal so ein bisschen so gesagt, ne? Aber so Dinge zu lernen, ja, oder aufs Leben vorbereitet zu werden, I don't know, was sich Menschen alles sagen und diese Funktionen. Aber bleiben wir einfach mal, um Dinge zu lernen und vielleicht auch, also einmal inhaltliche Sachen, aber auch so vielleicht Sozialverhalten und all das, ja. So, wenn wir uns das mal anschauen und dann mal anschauen, was machen eigentlich Diskriminierungserfahrungen oder speziell Rassismuserfahrungen mit meiner Fähigkeit, präsent zu sein, mich konzentrieren zu können, werde ich abgelenkt und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge, ja. Und dann ist es gar nicht so schwer zu schauen, dass das vielleicht ein wichtiges Thema ist, da hinzugucken, weil wir eben einfach vielen Menschen, die da drin sind und was lernen möchten, auch eine Grundlage nehmen, dass sie das können. Ja, so in unterschiedlichsten Dimensionen. Also da können wir jetzt ganz intersektional sprechen, ganz klar. Aber ich finde, das ist so nah an so einem Grundauftrag eigentlich dran. Und das Gleiche sehe ich auch im Übrigen im Kontext von Beratung und Therapie. Also auch da ist ja die Frage und wird häufig gesagt, ja, jetzt kommen hier die Leute, die sagen, jetzt Rassismuskritik oder Diskriminierungskritik ist wichtig. Das ist doch nur eine Politisierung von dem Ganzen. Und wir haben es doch geschafft, über Jahrzehnte Professionsgeschichte uns von so Politik zu verabschieden in unseren Professionen. Also es wird auch so ein bisschen imaginiert, dass all das, was man da in Professionsgemeinschaft und Geschichte entwickelt hat, völlig abgekoppelt passiert ist von gesellschaftlichen Verhältnissen. Ja, um dann zu sagen, nee, es geht nicht um Politisierung. Es geht einfach darum, zum Beispiel zu gucken, wie kann ich Erfahrungen und Emotionen von meinem Gegenüber validieren? So. Und das nicht absprechen. Wie kann ich eine vertrauensvolle Beratungsbeziehung oder Therapiebeziehung aufbauen zu meinem Gegenüber? Basic. Das ist ganz basic.
Genau.
Das ist absolut so basic.
Da kann ich mich absolut anschließen, dass ich so gemerkt habe, je länger ich das einfach auch mache, also in diesen ganzen Kontexten arbeite, Fortbildungen und einfach Klientinnen auch habe, es sind wirklich die Basics, die wir eigentlich alle auch beherrschen. Also es ist gar nicht, dass wir das jetzt alle neu erfinden müssen, sondern wir müssen es nur wiederfinden, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich auch eingehen wollen würde, weil ich das manchmal so spannend finde, das auch gerade in Schule so ein bisschen zu entschlüsseln. Ne? Also es gibt da so viele paradoxe Dinge, die irgendwie passieren. Sei es das, was eben auch schon angesprochen wurde, dass super viele Lehrkräfte dieses Bedürfnis nach Sicherheit verspüren und gleichzeitig überfordert sind. Und wie würde man das auflösen können? Ne? Also das sind ja genau diese Knackpunkte, wo man irgendwie sagen muss, naja, viele merken, okay, Beziehungsarbeit funktioniert nicht mehr so richtig gut und gleichzeitig überfordert es mich, wenn mir gesagt wird, ich muss jetzt noch einen Workshop machen. Aber dieses Inhaltliche oder dieses, also durch diese Weiterbildung, durch die Sensibilisierung zu erkennen, das sind vielleicht genau die Punkte, die mir helfen, wieder mehr in die Beziehungsarbeit gehen zu können und damit vielleicht auch einige Konflikte auflösen zu können. Das ist irgendwie das, wo ich manchmal das Gefühl habe, das müsste eigentlich viel deutlicher, ich weiß nicht, da müsste man viel mehr Werbung für machen, so das zu erkennen, dass es dann letztlich wieder um eine Kernarbeit geht. Und das ist ja in deinem Beispiel von ganz zu Beginn auch deutlich geworden, ne? Dass es manchmal auch wirklich um ein Zuhören geht, um ein Wahrnehmen von Gefühlen und man dafür vielleicht gar nicht diesen ganzen theoretischen Überbau braucht, dass aber dieser theoretische Überbau zum Beispiel zum Thema Rassismus natürlich helfen kann, um gleichzeitig diese Dinge besser zu erkennen. Ne? Also es ist auch ein bisschen so eine Huhn- und Ei-Frage an manchen Stellen, was diese Sensibilisierungsprozesse angeht. Und letztlich aber zu verstehen, okay, ich habe so ein Grundverständnis entwickelt, wenn mir andere Menschen von ihren Diskriminierungserfahrungen und dem, was damit einhergeht, berichten, damit einen Umgang zu finden und dadurch vielleicht auch eigene Überforderungsmomente, eigene Konflikte, eigene Stresssituationen auch wieder abzubauen. Also, und das meine ich jetzt gar nicht aus so einem rein irgendwie aus so einer egoistischen LehrerInnenperspektive, sondern wirklich so systemisch, um dieses Miteinander so ein bisschen mal zu wieder zurecht zu puzzeln, was, glaube ich, jetzt gerade auch aufgrund der Zeit, in der wir leben, mit den super vielen Konflikten, super vielen Dingen, die uns irgendwie aus unterschiedlichen Positionen, Perspektiven heraus die ganze Zeit beschäftigen, auch wieder ein bisschen zusammenrücken zu können. Das ist irgendwie was, wo ich in Schule auch oft das Gefühl habe, wir gehen eigentlich immer weiter voneinander weg an einigen Stellen, statt irgendwie wieder auf diese Dinge schauen zu können. Vielleicht wäre es, weil wir jetzt Expertinnen hier sitzen haben, auch wirklich nochmal gut darüber zu sprechen, was Diskriminierungserfahrungen und vielleicht ein Beispiel von Rassismus auch mit SchülerInnen tatsächlich machen können, auf unterschiedlichsten Ebenen. Damit meine ich jetzt nicht nur das Individualisierte, sondern struktureller Rassismus und die Zusammenhänge zwischen mentaler Gesundheit und Diskriminierungserfahrungen. Ich glaube, viele, die zuhören, können sich das irgendwie erschließen, aber vielleicht ist es auch trotzdem gut, das tatsächlich nochmal, natürlich nicht in Gänze, ne, dafür haben wir nicht genug Zeit, aber das auch nochmal ein bisschen herauszustellen, weil es, glaube ich, auch verknüpft ist, damit Visionen entwickeln zu können.
Ja, mir kamen so ein paar Sachen in den Kopf, nämlich, ich finde, das muss trotzdem so ein bisschen Hand in Hand gehen, so einerseits wirklich diese Basics, also menschliche sozusagen Basics, und gleichzeitig glaube ich, dass es auch, wenn das sozusagen, wenn da eine Offenheit da ist und wenn das eben nicht aus dieser defizitorientierten Perspektive, sondern eher von wir haben eine Vision und das, ich kann Teil davon sein, also wenn diese Verbindung wieder geschaffen werden kann, dann ist auch gleichzeitig diese Öffnung da, wieder zu gucken, okay, was ist denn eigentlich an Wissen vorhanden, und das ist ganz wichtig, dieses Wissen zu haben, weil gerade wenn ich jetzt an die Kinder und Jugendlichen denke, die mir im Laufe der Jahre vorgestellt wurden, es zieht einfach einen Rattenschwanz mit sich, weil es passieren Diskriminierungen innerhalb des Schulkontextes. Die Kinder werden pathologisiert, werden auch weiterhin in der Praxis pathologisiert, weil wiederum Therapeutinnen keine Fortbildungen haben und keine Ausbildungen diesbezüglich. Das heißt, es gibt keine Anamnesegespräche oder irgendwelche Fragebögen oder irgendwelche Erfassungsinstrumente, die wirklich Diskriminierungserfahrung im Großen, also ist, vielleicht Einzelne tun das so, aber es ist nicht so standardisiert, dass Leute das, dass Therapeutinnen oder PsychiaterInnen das standardmäßig mit abfragen. Das heißt, es ist wirklich auch sehr, sehr gefährlich, würde ich sagen, also so gefährlich aus meiner Perspektive, was für Behandlungsempfehlungen es darauf hingeht, was für Diagnosen gestellt werden, dass Kinder pathologisiert werden. Und letztendlich werden sie dann oft behandelt, auch mit Medikamenten gegen Symptome, die sozusagen in einem ganz anderen Kontext, also man weiß einfach aus ganz vielen Studien, dass zum Beispiel Symptome, die ADHS ähnlich sind, dass sie einfach mit Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen speziell assoziiert sind. Und wenn aber das überhaupt nicht erfragt wird und gar nicht im anderen Kontext gestellt werden kann, weil da gar kein Wissen da ist, dann wird das Kind nachher behandelt und auch falsch behandelt unter Umständen, anstatt es vielleicht aus einem toxischen, gewaltvollen System rauszunehmen, wo es dann wieder anders die Potenziale nehmen kann. Und deswegen schon auch, ich habe natürlich sehr viel mit Individuen, mit dieser individuellen Ebene auch zu tun, weil ich diese Einzelschicksale sehe, die natürlich für das ganze System total relevant sind, weil das bestätigt sich ja die ganze Zeit wieder selber. Das heißt, die Kinder verschwinden dann oder kriegen Medikamente und sind stillgestellt, und das bestätigt dann wieder, Kinder, die so und so sind, sind eben nicht richtig, und seht mal her, es war doch XY der falsch oder die falsch war. Und das verstärkt einfach immer mehr diese Verhältnisse und erhält sie einfach aufrecht, anstatt. Deswegen, es zieht einen sehr langen Rattenschwanz, diese Systeme, weil sie eben auch übergreifend sind, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt Jugendamt und alles Mögliche, wer da alles mit drin ist. Und überall werden die gleichen Bilder miteinander konstruiert, weil komplett das Wissen fehlt. Und nicht nur aus bösem Willen, sondern weil einfach Wissen auch fehlt. Und selbst wenn Offenheit da wäre, aber es ist einfach nicht vorhanden. In Lehrbüchern nicht, und auch in Beratung nicht. Und so.
Also ich glaube, das ist was, von dem wir auch viel berichten können oder aus so einer persönlichen Erfahrung heraus, dass man immer wieder auch in Konfliktsituationen geraten ist, weil man bestimmte Dinge nicht verstanden hat. Ne? Oder weil man zum Beispiel, das ist auch ein großes Thema, kann man eine ganze Folge zu machen, aber auch Mobbingstrukturen innerhalb einer Klasse falsch auflöst, weil man beispielsweise Diskriminierungsfaktoren nicht mitdenkt, weil das einfach auf so einer dann vielleicht auch gesellschaftlichen Ebene, die mit reinspielt, nicht mitreflektiert wird, was in dieser Situation passiert. Und man dann vielleicht auch manchmal aus pädagogischer Sicht an Grenzen gekommen ist und das einem aber neue Perspektiven eröffnet, um Situationen vielleicht nicht auflösen zu können, aber zumindest unterstützend da sein zu können, andere Wege, andere Visionen zu entwickeln, wie man da vielleicht doch helfen kann.
Entschuldigung, wenn ich kurz angegriffen, aber uns gerne auch benennen zu können.
Ja.
Weil ich finde gerade, was so wichtig, was du gesagt hast, da sind diese ganzen Einflüsse innerhalb dieses Klassenverbundes und es ist ja wieder der Elefant im Raum. Jeder versteht letztendlich intuitiv, warum wer wie diskriminiert wird, aber es wird nicht besprochen. Es gibt die Kinder kriegen keine Worte dafür. Es gibt keine Auflösung, dass das, was sie die ganze Zeit nachmachen, was sie spüren, ne, wer mit wem hängen meine Eltern rum, mit wem hängen sie nicht rum, was lese ich nicht. Also das sind ja alles Dinge, die von wirklich Baby auf an gelernt werden und das eine Klasse widerspiegelt das ja nur, was stattfindet im Außen. Und das ist halt ein Raum, wo ich finde, da ist halt total die Chance gegeben, das mal zu benennen. Also was die Kinder alle, und die sind ja noch so nah am Gespür, die sind noch so nah an ihrer Intuition, die, wenn man Worte dafür gibt, okay, ihr macht es, oder kann es sein, dass das eine Rolle spielt oder das, so, dann geben die das ja auch voll zu, dass ja, stimmt, so, das, gut, die freuen sich ja voll, wenn man ihnen auch gesagt hat, so, okay, weil die Person den Namen trägt, wird sie des und deswegen anders behandelt und so. Und dann sagen Kinder oft, ja stimmt, die werden eigentlich alle anders behandelt, die nicht, keine Ahnung, so und so heißen. Also die checken das sofort und deswegen finde ich das so toll, was Schule eigentlich leisten kann, wenn eben nicht dauernd Überforderung, wie du gesagt, im Raum ist und Angst auch, was falsch zu machen, dass die Kinder einfach dankbar sind, wenn das, was sie im Außen immer wieder sehen und spüren, wenn es da einen Raum gibt, wo das besprochen werden kann.
Ja, und vielleicht dann noch, also Stichwort benennen zu können, also das finde ich ist eine der grundlegendsten Dinge, die dann häufig aber auch durch so ein, das betrifft jetzt auch nicht nur Schule, sondern es ist ganz allgemein, es gibt ja so dieses Stichwort von sekundärer Viktimisierung, um mal hier sowas reinzuhauen. Ich meine, über den Opferbegriff kann man natürlich jetzt auch streiten, aber jetzt in dem Begriffspaar. Also das heißt, die Erfahrung zu machen, nicht ernst genommen zu werden, dass das, was ich erlebt habe, abgesprochen zu bekommen. Und das passiert ja ganz häufig, gerade von nahen Kontaktpersonen, sei es jetzt sozialer Nahraum oder eben dann auch gerade Lehrkräfte oder auch BeraterInnen, TherapeutInnen, je nachdem, wo Mensch eben so unterwegs ist. Und das ist etwas, was ich jetzt aus so einer Arbeit mit Lehrkräften auch häufig eben erlebt habe, ne, dass natürlich der Versuch aus einem sehr wohlwollenden und wohlmeinenden Perspektive natürlich auch etwas kleiner zu machen, ne, die schlimme Erfahrung nicht allzu groß irgendwie dastehen lassen zu wollen, ne? Und da gibt's ja diese Klassiker, ne, dieses, die haben das bestimmt nicht so gemeint und so weiter und so fort. Und ich glaube, was da einfach ganz schwierig ist, und auch das ist relativ einfach eigentlich nachzuvollziehen, zu sagen, wenn schon gerade Kinder oder Jugendliche Worte gefunden haben und es als zum Beispiel Rassismus benennen können, das ist eine super große Ressource, da Worte gefunden zu haben und das nicht einfach so, ich bleibe einfach bei diesem benennen zu können und das verorten zu können, das nicht auf sich selber zu beziehen, zu sagen, ich bin falsch und so weiter, sondern dass das einfach was ist, was stattfindet, was gesellschaftlich stattfindet und ich es benennen kann. Und dass das häufig aber auch abgesprochen wird und gar nicht unbedingt aus einer negativen Perspektive immer oder weil man es schlecht machen will, sondern auch gerade, weil man es vielleicht gut meint, aber dann halt so ein Effekt damit einhergeht, über den ich mir vielleicht selber noch nie Gedanken gemacht habe an der Stelle.
Ja, ich habe jetzt überlegt, ob schon der richtige Zeitpunkt ist, um so eine Art Plädoyer nochmal zu halten aus der Praxisperspektive heraus, dass man einfach als Lehrkraft, selbst wenn einem bestimmtes Fachwissen fehlt, selbst wenn man unsicher ist, es kommt eigentlich mehr auf die innere Haltung an, in solchen Situationen. Und ich glaube, es kommt darauf an, mit den SchülerInnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das heißt in diesem Fall tatsächlich, das haben wir jetzt mehrfach gehört, den Kindern einfach zuzuhören und das erstmal nicht in Frage zu stellen. Und durch dieses Zuhören lernt man ja auch. Also ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen, dass ich mache immer noch Fehler und ich mache auch nicht alles richtig und ich beurteile auch nicht alles richtig. Und das würde ich mir, also mir ist das auch immer bewusst, dass das so ist. Und das ist auch immer ein Prozess und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Auch wenn das LehrerInnen grundsätzlich schwer fällt, aber das, wir sind halt auch lebenslange Lernende. Und ich glaube, es ist wichtig, Offenheit zu signalisieren. Und das ist einfach etwas, was mit der Zeit kommt. Also egal, ob man sich jetzt mit fachwissenschaftlichen Background-Informationen beschäftigt oder nicht. Ich glaube, wir haben alle ein Verständnis für Gerechtigkeit. Wir haben alle ein Verständnis für Unterdrückung, für Mobbing, für Machtstrukturen. Wir haben alle eine Idee, dass die Menschen, die da in dem Raum sitzen, unterschiedliche Erfahrungen haben und mitbringen. Und das alleine zu moderieren, glaube ich, das würde ich den allermeisten Lehrkräften zutrauen. Und natürlich ist es wichtig, bestimmte Grundbegriffe zu kennen oder auch klar etwas als rassistisch definieren zu können. Aber letztlich kommt es eigentlich darauf an, erstmal zu verstehen, was passiert eigentlich in meiner Klasse, was ist einem bestimmten Schüler, einer bestimmten Schülerin passiert. Und dann auch gerne noch einfach zu dem Kind zu sagen, so pass mal auf, ich danke, dass du mir das gesagt hast. Und einfach dann auch nochmal zu überlegen oder vielleicht zu Hause im Nachhinein nochmal darüber nachzudenken und auch am nächsten Tag nochmal an das Gespräch anzuknüpfen. Aber es geht ja vor allem darum, in dem Moment dem Kind zu signalisieren, ich nehme dich ernst, ich habe das verstanden, du bist hier ungerecht behandelt worden, so wie Stefanie eben die Geschichte erzählt hat von der Lehrkraft, die einfach ganz klar gesehen hat, dass hier nicht willkürlich irgendeine Gewalttat verübt worden ist, sondern dass das einfach einen Grund hatte, warum es zu diesem Konflikt zwischen zwei jungen Menschen gekommen ist. Und dass man einfach, es ist immer, dass es lohnt sich immer hinzugucken, was Intentionen sind. Und das dann eben in dem Moment als erwachsene Person zu bewerten und dann einer, wie auch immer, gearteten Gerechtigkeit dahin zu führen. So, und das ist etwas, das kann man machen ohne BeratungslehrerInnen-Ausbildung.
Ich glaube, das ist einfach mein Gefühl, ich glaube das, und weil wir uns jetzt schon lange kennen, ich glaube, du kannst das sagen, weil du dich so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, ehrlicherweise. Also ich glaube aus meiner Perspektive heraus, dass ich das, weil ich durch die Auseinandersetzung mit Wissen, also mit Fachwissen auch und mit auch, also auch über einen Politisierungsprozess, würde ich sagen.
Voll. Aber wie wird der initial? Der wird ja dadurch initialisiert, dass man sich in diese Situation überhaupt hineinbegibt und anfängt zu verstehen, wie die Welt dieser Kinder aussieht. Würdest du das nicht sagen, dass das so die Initialzündung dafür war, sich dann im Nachgang wirklich mit den strukturellen und den systemischen Gegebenheiten zu beschäftigen?
Ja, das führt letztlich zu dem, was ich vorher oder was wir gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen haben mit dieser Huhn- und Ei-Frage. Weil ich glaube, dass das zum Beispiel bei mir anders gelaufen ist. Also ich glaube, ich habe viele Situationen erst erkannt, nachdem ich angefangen habe, mich auch mit struktureller Diskriminierung auseinanderzusetzen. Der Anstoß dafür war, keine Ahnung, ne, das finde ich, kann man vielleicht ein bisschen schwerer im Rückblick irgendwie nachvollziehen. Aber ich glaube, da würde ich schon auch Stefanie zustimmen, dass ich dann auch sagen würde, das alleine ist vielleicht ein Anstoß, aber es reicht dann vor allen Dingen in systemischer Sicht, also im System Schule und Bildungssystem insgesamt oder Entwicklungs in Bezug auf die Entwicklung von diesen Systemen dann wiederum nicht aus, weil wir uns dann Absolut. Immer wieder in den gleichen Schleifen befinden, in denen wir uns sagen können, wir sind irgendwie gute Pädagoginnen oder wollen gute Pädagoginnen sein und wir sehen den Menschen und so weiter. Aber dann reicht es eben nicht aus, um tatsächlich auch ja visionär zu sagen, wie würde es eigentlich aussehen, wenn wir uns mit diesen Themen auch auf anderen Ebenen auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass das, also dass deine Haltung tatsächlich daher kommt, dass du das über die Zeit auch gemacht hast und das jetzt aus einer relativ selbstbewussten Position heraus sagen kannst.
Ja, das stimmt.
Jetzt aber seid ihr BeobachterInnen von diesem Gespräch und der Reflexion.
Ja, ich möchte nur noch mal betonen, ich wollte auch nicht sagen, dass es ausreicht, sondern ich meinte für den Einstieg. Also, dass es ein Weg dahin sein kann. Vielleicht für manche mehr als die theoretische Auseinandersetzung?
Also mein Gedanke war so ein bisschen, vielleicht zu dem letzten, also die Frage, und ich finde, das ist ja gerade auch das Gute heutzutage, dass wir ja ganz unterschiedliche Formate und Zugänge haben, wenn wir uns dafür interessieren, uns damit auseinanderzusetzen. Wir müssen eben nicht mehr nur die klassischen, ich sag's jetzt mal einfach ganz so, die Unitexte lesen und krasse wissenschaftliche Abhandlungen, was ja auch nie geheißen hat, dass da immer das Beste drinsteht in immer und allem. Sondern wir haben ja heutzutage wirklich, um jetzt mal diesen Wort des Fächers zu bedienen, ja, wir haben ja einen viel größeren Fächer, uns mit unterschiedlichen Zugängen mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ob wir jetzt, irgendwelche etwas leichter zugänglicheren Artikel lesen, eher praxisnahere Sachen, ob ich Podcasts höre, ob ich irgendwelche Workbooks mache, um mich mit meiner eigenen Positioniertheit in unserer Gesellschaft und wo auch immer auseinanderzusetzen. Ja, also es gibt ja sehr viel mehr unterschiedliche Formen und Möglichkeiten an der Stelle. Und ich glaube, also ich habe an zwei Stellen, als du gerade gesprochen hast, so einen leichten Widerstand in mir selber gespürt. Und das war einmal an dem Aspekt zu sagen, wir können ja eigentlich auch ziemlich viel, und das stimmt auch. Ich glaube, wir können viel und wir können auch Dinge irgendwie mit Gruppen zusammen machen und haben da Skills und Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, gerade in diesen, in Themen so von gesellschaftlichen Macht- und Diskriminierungsverhältnissen ist die Leerstelle, die ich da häufig sehe, ist die Frage, wie ist meine eigene Involviertheit eigentlich da drin? Ja, von welcher Positioniertheit aus mache ich das eigentlich? Und das spricht niemandem die Skills und Fähigkeiten ab, Dinge gut machen zu können. Bringt aber vielleicht nochmal so eine Reflexionsebene dazu. Was heißt es eigentlich, wenn ich, so wie ich auftrete, wie ich auch gelesen werde, in bestimmte Dinge reingehe, bestimmte Themen lese? Was passiert da bewusst, unbewusst mit den anderen, mit mir selbst und so weiter? Also ich glaube, das ist so ein Ding, den ich da einfach noch wichtig finde, dazu zu ergänzen. Und das andere ist, dass gerade wenn wir uns ja mit Diskriminierungsverhältnissen auseinandersetzen und eben auch gerade so eine strukturelle oder so eine ideologische Ebene auch groß machen, geht es eben weit über die Frage von Intention Einzelner hinaus. Ne? Sondern es ist ja immer an der Stelle dann die Frage der Wirkung, die das dann auch entfaltet.
Weil du ja gerade das sozusagen Übersystem angesprochen hast, dass es eben nicht nur von der Intention Einzelner abhängt, sondern was eben überhaupt möglich ist oder was für Rahmenbedingungen sind. Weil du hast gerade gesagt, wenn ich nämlich mit den Personen spreche, Beraterinnen oder auch mit in dem System, und dann ist bei mir aufgekommen, Punkt, weil ich nämlich auch mit Personen natürlich aus diesem System spreche und ich merke, dass sie oft als Gruppe wirklich gefrustet und down dann in der Supervision sitzen, weil sie sagen, wir kommen einfach über den Schritt als Gruppe überhaupt nicht hinaus. Wir wollen gerne mehr Veränderung. Wir wollen gerne dies oder jenes erproben. Wir wollen gerne neue Systeme da einführen. Und es ist einfach, wird aber gedeckelt und die Rahmenbedingungen geben es einfach nicht her. Und es hört uns da auch keiner. Also das sozusagen, was andere an anderer Stelle erfahren dann auch Personen wieder, die dann was machen wollen an der Stelle. Und natürlich, deswegen, ich lerne immer wieder bei den Ressourcen, ist es natürlich auch ganz geschickt gemacht irgendwie von diesem ganzen System, dass einfach nie so viel Kappas gefühlt übrig bleiben, als dass man sich auch mal ein bisschen größer organisieren könnte und wirklich dann sagt, so, und wir haben die Kraft und wir haben die Zeit und wir haben die Möglichkeiten, jetzt wirklich auch zu sagen, wir gehen in den Systemen weiter und fordern mehr und so. Letztendlich, viele spalten sich ja dann ab und sagen, okay, wir machen jetzt eine freie Schule auf oder so. Also versuchen dann eben ganz eigene Systeme daran entlang zu bauen. Und weil eben das System selber das oft schon durch die Strukturen einfach gar nicht erlaubt, sozusagen, dass die Leute darin wachsen können und sagen können, so, ich möchte das oder wir möchten das jetzt wirklich nochmal hier umstudieren, weil dieses so ein zäher Apparat ist. Also das kriege ich schon mit. So, und da fände ich es halt spannend zu gucken, wie können die Personen in diesen Strukturen es vielleicht doch schaffen, eigentlich langfristig zu sagen, wir versuchen uns nochmal anders miteinander zu vernetzen, nochmal irgendeinen anderen Drive miteinander zu entwickeln, weil wir daran glauben, dass es in diesem System möglich sein muss und dass quasi dann von unten heraus der Druck groß wird nach oben. Das gibt's ja auch, ne, dass man einfach sagt, wenn die da einfach die Personen nicht mehr mitziehen, so, dann liegt das Ganze irgendwie lahm und dann kann man doch Sachen erreichen. Ja, also ich glaube, da gibt es auch Länder, die das schon, also mir fällt jetzt nicht konkret eins ein, aber ich habe so das Gefühl, dass es auch, glaube ich, Länder gibt, wo einfach mehr bisschen auch Druck gemacht wird, so nach oben durch bisschen organisiertere oder langfristigere Initiativen und Proteste. Ja.
Das glaube ich auch und ich glaube, da sind wir dann auch schnell bei dem Thema, das ist ja so eins meiner Lieblingsthemen, wo wir direkt, da wird es natürlich auch zum Politikum, ob man will oder nicht. Ne? Also da stellt sich natürlich auch dann die Frage, welche Art der Veränderung ist überhaupt gewünscht und welche...
So ist es.
Ne, und welche Art der Reproduktion, ne, auch wenn es jetzt nach einem sehr bösen Wort klingt, sieht Schule und sieht das System Schule in unserer Gesellschaft, so wie sie ist, denn auch eigentlich vor? Also wer soll wie aus Schule rausgehen und welche Machtverhältnisse werden durch dieses Bildungssystem natürlich auch einfach aufrechterhalten? Ne? Und da finde ich aber den Punkt, den du gemacht hast, und ich glaube, das ist so ein bisschen eine neue Perspektive darauf, die, weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich schon oft gesagt, ne? Und letztlich bringt dann vielleicht auch Reformen nicht so viel und wir brauchen tatsächlich eine Revolution und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das das, was wir nicht mit einem Fingerschnipp uns mal eben irgendwie herbeiwünschen können. Und da ist, glaube ich, der Punkt, den du jetzt so rausgestellt hast, wirklich auch nochmal wichtig zu sagen, was kann man denn trotzdem machen oder wie kann man es denn trotzdem machen und versuchen, sich zu organisieren und diesen Druck zumindest aufzubauen, ohne dass man tatsächlich die Macht dazu hat, denn das ist das, wo man dann wirklich immer wieder hängen bleibt, egal ob im Kleinen, in einer Schule oder im Größeren, so dass man irgendwann nicht mehr oder auch Systeme wirklich im größeren Sinne nicht mehr daran vorbeikommen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und mit diesem Druck, der vielleicht durch SchülerInnen, durch Projekte, durch Vernetzung, auch über Bundeslandgrenzen hinweg und so weiter, dann doch irgendwie, ja, das doch irgendwie entsteht und dadurch irgendwie Bewegung bringt. Denn momentan, also das ist ja vielleicht mein Blick darauf, aber ist das einer der wenigen Wege, der bleibt, weil so eben komplette Veränderungen zu fordern, das machen viele schon seit Jahren und es wird immer wieder diskutiert und wir wissen, dass es eigentlich eine, also wirklich eine Systemfrage letztlich auch ist, die auch über Bildung und Schule hinausgeht, sondern dann natürlich zu den großen Fragen kommt, in was für einem System wollen wir eigentlich überhaupt miteinander leben? Und wenn es da keine Passung gibt, also wenn das System außen überhaupt nicht mehr zu den Visionen passt, die wir eigentlich im Inneren entwickeln und wo wir sagen, das soll unser Miteinander sein und so möchten wir miteinander umgehen und im Außen treffen wir aber auf die gleichen existierenden Machtverhältnisse, dann wird es natürlich schwierig. Also, und dann ist ja auch die Frage, wo ist der, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass sich auch für SchülerInnen dann die Frage stellt, wo ist der Sinn dahinter, wenn das nichts mit dem zu tun hat, was ich erlebe, sobald ich den Fuß aus der Tür dieser Schule heraus wieder in die reale Welt in Anführungsstrichen machen muss. So. Und gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass sich die Vision nicht lohnt, ne? Aber in diesem Wechselspiel befinden wir uns ja da permanent. Wie immer ist die Zeit schon total vorangeschritten und es gibt noch so viele Sachen, wo ich wirklich gerne noch mehr hören würde, aber man kann natürlich auch generell eure Arbeit und dem, was ihr macht, irgendwie folgen und eure Texte lesen und so weiter. Und ihr könnt uns gerne noch viele, viele Dinge nennen, die ich in die Shownotes packe. Ich würde euch aber Raum geben, vielleicht auch nochmal an diese Vision anzuknüpfen. Es muss aber auch gar nichts damit zu tun haben. Und eine Hausaufgabe zu stellen an alle, die jetzt zugehört haben und vielleicht auch ein paar Gedankenanstöße bekommen haben. Vielleicht habt ihr irgendwas Konkretes oder Konkreteres, es muss auch nicht super konkret sein, wo ihr sagen würdet, vielleicht schließt sich das hier ganz gut als Aufgabe an.
So, was ich irgendwie immer ganz gerne als Hausaufgabe gebe oder auch selber einfach immer wieder mache, weil ja jede Person von uns auch mit Vorurteilen und Bildern und so gesegnet ist, nicht gesegnet, sondern sozusagen einfach aufgewachsen ist und die verinnerlicht hat, dass ich immer wieder auch so als Hausaufgabe aufgebe, dass wenn man einfach mal sich eine Zeit nimmt, durch die Stadt läuft oder auch mal eine Woche oder so, und mal guckt, was automatisch einfach aufploppt bei den verschiedenen Personen, welche Bilder einfach hochkommen und dann aber die Frage sich stellt, danach, was haben wir gemeinsam? das hilft mir ganz oft, weil ja, ich kenne ja auch all diese, diese Stereotype, das habt ihr ja auch alle drin. Und ich merke so, das hilft mir total, wenn ich merke, ah, da sind sie. Ah, okay, und was haben wir gemeinsam? Ja, weil das eine trennt eher, als dass es verbindet.
Danke.
Ich weiß gar nicht so genau. Das ist so eine ganz konkrete Hausaufgabe. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht den Aspekt, den wir gerade auch nochmal hatten, zu schauen, wenn ich vielleicht in bestimmten Situationen bin, die ich mit diesen Themenkomplexen irgendwie zusammenbringe und verknüpfe, entweder in der Situation selbst oder meistens ist es ja auch sowas, ne, kennen wir ja alle diese Situation, dass wir unter einem bestimmten Zugzwang vielleicht uns auch fühlen und dann im Nachhinein uns denken, ach, hätte ich da doch mal dieses und jenes gesagt, wie hätte ich denn so und so reagieren können? Und vielleicht anstelle in so einen auch da wieder so einen Defizitblick zu gucken, okay, wie hätte ich das, ne, was habe ich falsch gemacht und so weiter, vielleicht erstmal damit anzufangen, was für eine Rolle habe ich darin eigentlich gespielt und mir selber Gedanken zu machen, weil ich glaube, das könnte mich selber auch auf unterschiedlichen Ebenen abholen. Also so einerseits sozusagen mit dem, was ich vielleicht schon gelernt habe in meinem Leben, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Skills, all das, ja, welche Rolle spiele ich da? Aber das könnte auch die Frage der eigenen Involviertheit, also welche Positioniertheit habe ich eigentlich da gerade oder welche wird da gerade angesprochen bei mir selbst oder von außen auch wahrgenommen? Und vielleicht diese Frage der Rolle an sich da nochmal zu stellen und den Rollenbegriff auch breit zu fassen, jetzt nicht nur auf die rein berufliche Rolle zu münzen, ne? So, also das kommt mir gerade so spontan, wäre vielleicht auch mal eine Frage, die man sich auch sehr, auch durchaus wohlwollend und auch wohlwollend selbstkritisch auch stellen könnte.
Vielen Dank. Chrissy, willst du die Rolle tauschen und auch eine Hausaufgabe stellen?
Ich gebe ja eigentlich keine Hausaufgaben auf, oder sehr, sehr selten. Aber ich habe jetzt schon nachgedacht. Ich habe zwei Sachen, und zwar habe ich einen Tipp. Ich habe jetzt in den Sommerferien von Bell Hooks gelesen, Gemeinschaft leben lernen, heißt dieses schöne Buch. Und jeder, der Zeit dafür hat und sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, dass Schule mehr bedeutet als stoffliche und fachliche Vermittlung, der kann gerne da mal reinlesen. Das fände ich super gut. Ich glaube, jeder kann da was mitnehmen, weil wir jetzt auch so viel über Gemeinschaft und Visionen von Miteinander gesprochen haben. Da steckt ganz viel drin. Und das andere ist, dass ich vielleicht die Lehrkräfte, die zuhören, einen Moment Zeit nehmen in der nächsten Stunde, in der die SchülerInnen eine wie auch immer geartete Einzelpartnerarbeit, Arbeitsphase bestreiten und sich vielleicht so ein bisschen Gedanken machen über die Kinder, die davor sitzen und sich mal so ein bisschen fragen, ob sie eigentlich eine Idee davon haben, was sie über diese Kinder wissen und ob vielleicht ihnen zu jedem Kind zumindest eine Sache einfällt, die sie wissen, sicher wissen. Und wenn sie nichts über das Kind wissen, einfach mal ein Gespräch suchen, fragen, wie geht's? Was ist eigentlich dein Lieblingshobby? Und so ein bisschen in Kontakt kommen und schauen, was da so als Antwort kommt.
Danke. Endlich, das muss ich noch kurz sagen, weil das auch in diesem Podcast so oft gefallen ist, sind die Texte von Bell Hooks pädagogischen Trilogie übersetzt worden. Ich kann mich nämlich noch an Folgen, ich glaube, es war mit Julia Alfandari, erinnern, als wir drüber gesprochen haben und ein Plädoyer und an Verlage hier quasi rausgerufen haben, dass es unbedingt eine Übersetzung braucht. Und vielleicht wurden wir ja gehört, tu jetzt einfach mal so, als hätte das damit was zu tun. Aber ich glaube, sie sind im Unrast Verlag erschienen und jetzt zwei von drei. Und das vielleicht auch einfach auch von mir nochmal als Tipp, nachdem sie hier, obwohl sie aus den 90ern sind, jahrelang nur in englischer Originalversion zu bekommen waren. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich würde wirklich gerne noch weiter zuhören. Voll schön, dass ihr da wart. Danke für das Gespräch und für eure Arbeit und fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Gerne.